Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Bob Blume. Guten Tag.
Hallo.
Hallo. Wie geht's dir?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich gerade eigentlich noch die Zeit nutzen, um irgendwie was Positives zu finden. Das hört sich jetzt so schlimm an, aber...
Weil du schon wusstest, dass ich frage, wie es dir geht.
Ja, genau. Aber es ist jetzt auch nicht so, also ich bin nicht am Boden zerstört, aber ich bin... Bin ein bisschen geschafft. Ne? Also manchmal ist das ja so, dass es so zu so einem Kulminationspunkt irgendwie kommt, irgendwann, so des Jahres. Ja, es waren jetzt sehr intensive Wochen nach Buchveröffentlichung und Vorträge, haben wir ja auch immer mal wieder drüber gesprochen. Ne? Dann die Dunkelheit, die ausbleibende Sonne und so.
Ja, das verstehe ich.
Bevor es in unsere impulsive Folge geht, nochmal kurz die Frage, weil wir sind kurz vorm neuen Jahr. Wie stehst du zu guten Vorsätzen?
Ja, wie stehe ich zu guten Vorsätzen? Also ich glaube, ich stehe eigentlich sehr positiv zu Vorsätzen, also dazu Zäsuren zu machen und Dinge zu verändern. Ich finde auch tatsächlich den Jahresanfang immer mal wieder auch eine ganz gute Zäsur, um Dinge zu verändern. Und gleichzeitig habe ich jetzt im Augenblick nicht das Gefühl, ich müsste irgendwas verändern, sondern eher was vertiefen, also mich mehr Dingen nochmal zuwenden, die sich jetzt bewährt haben oder so. Also ich kann jetzt nicht mit guten Vorsätzen irgendwie dienen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich gesagt habe, einfach wirklich zu gucken, Anspannung und Entspannung gut zu handeln und zu akzeptieren, dass eben in der dunklen Jahreszeit die Tage kürzer sind. Das fällt mir, glaube ich, schwer, das zu akzeptieren, weil... Einfach, ja, ich dann manchmal so mir vorstelle, guck mal, jetzt ist es 17 Uhr und im Sommer würde ich gerade aus der Praxis gehen und würde meine Freizeit anfangen bis abends um 10 oder um 11 und noch irgendwo sitzen und die Leute wären auf der Straße und jetzt sind alle schon drin und es fühlt sich dann so trist an und so. Und sowas zu akzeptieren, also so ein inneres Ja zu finden dazu, das sind so Sachen, die ich eher für mich habe. Also nicht so Veränderungen im Außen, sondern eher nochmal so zu fokussieren auf was Inneres. Auf ein inneres Jahr.
Nachvollziehbar.
Und bei dir?
Ich halte nichts von guten Vorsätzen, weil ich das nicht mag, dass irgendein bestimmtes Datum mir irgendwie was vorgibt. Ne? Weil ich dann eher so denke, okay, also wenn ich jetzt tatsächlich mal wieder ins Fitnessstudio gehe, ja, dass ich mir extra auf den Monat gelegt habe, damit ich, falls ich nicht hingehe, das direkt wieder deabonnieren kann. Und ich habe mich für den Mittelweg entschieden. Ich bezahle monatlich mehr, aber gehe trotzdem nicht hin. Aber dann denke ich so, es nützt halt nichts, dann am 1. Januar zu sagen, so jetzt mache ich Sport, sondern ich muss es halt machen so. Und dann kann ich, ich habe lieber einen Nachsatz als einen Vorsatz. Ne? Dann sage ich so, ey cool, jetzt bin ich dreimal gewesen, das ist ja schön. So dieses irgendwie akkumuliert dann zu sagen, was man alles anders, besser oder so machen will, das weiß ich nicht, da sträube ich mich irgendwie so gegen. Aber auf der anderen Seite würde ich, also ist das jetzt auch kein Urteil für alle, die das machen. Was ich mache oder immer mal gemacht habe, ich glaube dieses Jahr nicht, ich habe meinem Schuljahr ein Motto gegeben. Mhm. Manchmal total langweilig. Also ich hatte zum Beispiel das unfassbar langweilige Motto mal, Listen besser machen, weil ich dazu tendiere, was ich beim Geld einsammeln und so, und vergesse ich ein Häkchen zu machen und so Verwaltungstätigkeiten gehen mir total auf den Keks und manchmal dann leider auch am Hintern vorbei und so. Ein anderes Schuljahr war dann das Mut-Schuljahr. So, und dann habe ich das aber mehr oder weniger versucht zu akkumulieren, also dann zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mutig und ich versuche trotzdem weiter die Listen gut zu machen. Mhm. Das erste hat ganz gut geklappt, das zweite wohl eher weniger.
Mhm. Ja, aber das finde ich auch ganz schön, so ein Motto. Ja, das hatten wir auch schon mal hier, dass wir so Überschriften gegeben haben irgendwie. Ich komme da aber eigentlich immer wieder zu den gleichen Sachen. Also es ist immer wieder Vertrauen und ein Stück loszulassen und sich dem hinzugeben. Und da bin ich wieder bei dem inneren Ja, das anzunehmen, was da ist und auch nicht veränderbar ist und das, was veränderbar ist, zu verändern und dann auch eine Möglichkeit zu haben, eine gute Strategie zu haben, rauszufinden, was das eine und was das andere ist. Ja. Mhm.
Nur als letzter Abschlusssatz, ich finde es ja ganz schön, dass das innere Ja ein sogenanntes Homonym ist. Man weiß nämlich nicht, ob du das Ja meinst mit H oder einfach ein inneres Ja, was ich auch sehr schön fände. Gut, jetzt haben wir ziemlich lange gequatscht, ist in dem Fall aber auch in Ordnung, weil das eine besondere Folge ist. Warum, sagen wir euch gleich. Zunächst schreibt Lorraine, liebes Familienrat-Team, ich finde euren Podcast wirklich super. Danke, dass ihr das macht. Unser Sohn ist aktuell in der 3. Klasse und ist stark verhaltensauffällig. Extrem impulsives Verhalten, hält sich schwer an Regeln, denkt oft über sein Handeln nicht nach, ist häufig überdreht, hört nicht auf die Lehrerinnen und Lehrer. Zu Hause geht es meistens, jedoch vergeht fast kein Tag in der Schule, wo er niemanden geärgert oder Regeln missachtet hat. Es steht der Verdacht zu ADHS nahe, auf die Abklärung beim Arzt warten wir noch. Seine LehrerInnen und wir Eltern arbeiten sehr gut zusammen, jedoch zeigt es keinen Erfolg. Es kommen immer mehr Sanktionen von der Schule, Ermahnungen, Gespräche, Tadel, Klassenkonferenz, aber er hält sich nicht an Regeln. Ermahnungen missachtet er, für einen Stopp braucht es meist erst einen großen Knall, er beschädigt Materialien im Klassenraum oder verbiegt Gabeln beim Essen. Ständig hat er Streit mit anderen Kindern, weil er sie ärgert oder provoziert, schubst, Federtaschen versteckt. Zu Hause gibt es viele Verbote und Strafen, zum Beispiel TV und Tabletpausen, Klassenfahrt abgesagt, Entschuldigungsbriefe schreiben, Stubenarrest, um über sein Verhalten nachzudenken und so weiter. Wir reden viel mit ihm über sein Verhalten. Manchmal sagt er, er hat nicht nachgedacht, aber mit 9 Jahren sollte man doch wissen, wie man sich richtig verhält und dass sein Handeln Konsequenzen hat. Wir wissen langsam nicht mehr, wie wir quasi von zu Hause aus seine Impulsivität beeinflussen können. Er hat auch sehr viele liebevolle und hilfsbereite Seiten. Wie können wir ihm nur helfen? Liebe Grüße, Lorraine.
Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Ich musste so ein bisschen schlucken gerade, weil
ich auch.
Also mal unabhängig jetzt von ADHS, von der Frage, ist das pathologisch oder nicht, für mich ein großer Druck erstmal spürbar wird bei dem Jungen. Und dieser Druck, ich sag's einfach so, wie es ist, fühlt sich nicht gut an. Es geht hier um Verbote, es geht um Strafen, es geht um Sanktionen. Und es wundert mich nicht, dass viel Unruhe in einem kindlichen System ist, wenn es sozusagen mit Druck angepasst wird an ein von Erwachsenen gewolltes Verhalten. Das ist das, was passiert und das ist auch das, was entwicklungspsychologisch und aus vielen anderen Wissenschaften mittlerweile bekannt ist, was dafür spricht, dass eben Strafen, Drohungen, Abwertungen, Sanktionen, die das alles mit beinhalten, eben nicht sinnvoll sind und eben auch, und das sieht man hier auch, sage ich jetzt mal aus der Entfernung, ne, man müsste sich das nochmal genauer angucken, aber es scheint für mich so zu sein, dass es eben auch entwicklungshemmend ist.
Ja.
Also das ist das, was so ein bisschen deutlich wird. Ich weiß, wir fliegen sonst immer erstmal drüber. Du kannst auch gerne nochmal eine Rolle rückwärts machen, aber das ist das, was das Erste, was mir eben auffällt. Ja.
Nee, ich wollte gar keine Rolle rückwärts machen. Ich wollte sagen, warum ich geschluckt habe. Das sind jetzt 2,5 Dinge, die miteinander verknüpft sind auch. Einmal Klassenfahrt absagen. Das kenne ich auch als sozusagen letztes mögliches Mittel bei Kindern, die sozusagen so krass aus dem Rahmen fallen, dass man sagt, so, wir können nicht gewährleisten, dass er oder sie mitfährt. Aber das ist sowas von absolut das letzte Mittel, weil das Problem ist, dass eine Klassenfahrt als Möglichkeit der sozialen Interaktion mit den Altersgenossen eigentlich genau dafür da sein kann, auch, ne, sozusagen in einem anderen Kontext mal miteinander in Interaktion zu gehen und so weiter. Und daran anschließend, also deshalb musste ich schlucken, weil ich so dachte, boah, das ist richtig hart. Mhm. Also, und zwar unabhängig davon, ob er das jetzt erstmal als, also ob er das auch so hart aufnimmt oder nicht, aber das ist richtig, richtig hart. Und das Zweite, was ich sagen wollte, das ist so ein bisschen doppelt gemoppelt. Wir sprechen ja sehr häufig hier über kindliche Entwicklungsstufen und jetzt auch die Frage der Antizipation, der Assoziation. Die Mama sagt, er müsste ja eigentlich wissen, wie man sich verhält. So, da können wir auch nochmal drüber reden. Aber ich dachte so, ob dieser Kausalzusammenhang, gerade bei so extremen Bestrafungsformen in diesem kindlichen Kopf tatsächlich ankommt und dann auch eine Wirkung entfaltet, die es soll, das wage ich mal scharf zu bezweifeln, zumal wir ja auch hören, dass es nichts genützt hat. Also was will ich damit sagen? Man kommt mit diesem riesengroßen Hammer, der darf nicht mit auf Klassenfahrt. Ich reite da jetzt drauf rum, weil ich das, wie gesagt, für eine extreme Form der Sanktion halte. Und erwartet aber, dass das Kind dann sagt, oh, das ist so eine drastische Sanktion, ab jetzt verändere ich mein Verhalten. Ich glaube nicht, dass das so ankommt.
Ja, also ich sag mal so, es gibt ja verschiedene Aspekte, wenn man auf diese Sanktion jetzt guckt, ne? Also wie du schon gesagt hast, es gibt kognitive Aspekte, sachliche Aspekte, dass ein Lehrer, eine Lehrerin sagt, wir trauen uns das nicht zu. Wir haben nicht die Kapazität, wie auch immer. Aber das, worum es ja hier geht, ist ja eine Trennung. Also das, was passiert, ist eine Trennung und ein Ausschluss. Ja, und wenn wir wissen, und das, was ja unseren Podcast hier auszeichnet, ist ja die Perspektive auf bindungs- und beziehungsorientierte Aspekte. Also auf die Pädagogik, die bindungs- und beziehungsorientiert ist. Und das bedeutet ja, dass wir und hinter das Verhalten gucken wollen, dass wir eben nicht das Verhalten anpassen und sagen, das ist richtig oder falsch und wenn du dich nicht richtig verhältst, dann darfst du nicht mitfahren, dann musst du zu Hause bleiben, dann darfst du nicht ans Tablet, dann passieren dir schlimme Dinge, also Dinge, die dir wichtig sind, werden dir entzogen, sondern dass wir eben tiefer See tauchen wollen, weil wir wissen, dass Kinder nicht so handeln, weil sie böse sind oder weil sie in ihrem Verhalten auffallen wollen, sondern weil sie eine Strategie haben, um mit starken Gefühlen umzugehen. Also Strafen haben immer etwas Trennendes. Das ist, finde ich, erstmal das, was bindungs- und beziehungsorientiert entgegenspricht. Ja, und sie haben Trennendes auf ganzer Linie. Also sie haben etwas Trennendes von den Menschen, um die es im Außen geht. Er wird von der Schulklasse getrennt, er gehört da nicht mehr dazu. Ja, und die Sanktionen, die zu Hause stattfinden, haben auch etwas Trennendes. Ne? Er hat Stubenarrest, das heißt, er darf nicht am Leben teilnehmen. Er bekommt etwas weggenommen. Und sie haben auch innerlich etwas Trennendes, weil er trennt sich ja, er muss sich ja von seinen Bedürfnissen und seinen Gefühlen abtrennen, weil die sind ja nicht interessant.
Und wenn ich das ganz kurz nochmal sagen darf, nach deinem Eisbergmodell ist es eben so, dass das Verhalten sozusagen auf der obersten Ebene ist, die Emotionen liegen darunter und die Frage, welchem Bedürfnis liegt das eigentlich zugrunde, ist eigentlich das, was ganz unten ist. Und wenn man nur das Verhalten sanktioniert, dann kann es eben sein, dass die anderen beiden Fragen, nämlich die nach der Emotion und nach dem Bedürfnis, gar nicht erst gestellt werden und dann können sie auch nicht beantwortet werden.
Naja, und genau das ist das Problem und eben dann auch entwicklungshemmend, weil das gehört zusammen. Ein erfülltes Leben hat damit zu tun, wie viele Worte und wie viele gute Strategien habe ich, um mit starken Gefühlen und mit meinen Bedürfnissen umzugehen. Also wie verschaffe ich mir das Bedürfnis nach Sicherheit? Wie nach Verbindung und wie kann ich meine Selbstwirksamkeit entfalten? Ja, und Kinder haben dafür noch keine guten Strategien, nicht weil sie doof sind, sondern weil sie Kinder sind und weil sie sozusagen uns brauchen. Sie brauchen uns Erwachsene, um mit starken Gefühlen umzugehen. Und das, was hier passiert, und ich muss das so deutlich sagen, ist, dass diese Gefühle weggedrückt werden und dass dieses Kind in ein sehr enges Korsett gepackt wird. Ich verstehe die Hilflosigkeit dahinter. Das ist nicht die Frage. Ich verstehe das. Nur der Ansatz ist so, dass die Gefühle keine Rolle spielen. Und die Gefühle sind aber der Motivator dafür. Und jetzt kann man noch eine ADHS-Diagnose da drüber setzen und vielleicht auch noch Tabletten geben. Und dann wird vielleicht auch das Verhalten sich anpassen. Aber ein Gefühl und die Frage, was braucht dieses Kind, um Sicherheit zu bekommen? Was braucht dieses Kind, um in eine konstruktive Verbindung zu kommen? Und was braucht dieses Kind für Räume, um zu spüren, ich kann etwas bewirken, ich bin wichtig, ich bin wertvoll? Das wird vernachlässigt. Und das ist das, was in einer ganzen Generation, in vielen Generationen passiert ist, vor uns und teilweise auch eben heute, wir sehen es noch, passiert. Nämlich, dass wir uns abschneiden müssen von unserem emotionalen System. Und das ist schädlich, weil wir dann eben Strategien von außen brauchen. Wir brauchen dann zum Beispiel Alkohol, um uns zu beruhigen. Weil wir nicht wissen, was macht uns eigentlich unruhig, weil wir nicht wissen, wie kommen wir eigentlich zur Ruhe. Ja, also insofern ist diese Perspektive, ich verstehe die Hilflosigkeit dahinter und trotzdem, und ich meine, ich, ne, Kindheit ohne Strafen, das ist das Buch, was am meisten verkauft wurde und wo auch die Männer in die Beratung kamen und gesagt haben, das verstehe ich. Ja, weil es gibt da sehr sachliche, sehr klare wissenschaftliche Hinweise. Strafen sind Machtmissbrauch. Strafen demütigen, sie schüchtern ein, sie machen den anderen klein, sie demonstrieren eine Macht, die sowieso klar ist. Ja, dieses Kind ist ja machtlos. Sie machen Angst. Ja, sie machen Angst und verhindern eine vertrauensvolle Beziehung, die eben nicht von Zuneigung, von Liebe, und da spreche ich jetzt von zu Hause, geprägt ist, sondern von Angst, ja, in Vorbereitung auf die nächste Strafe. Und sie verhindern eben auch echten Kontakt und Auseinandersetzung und sie bringen eben eine Beziehungsatmosphäre bei. Und das ist das Interessante, weil das macht sich nämlich hier auch sehr bemerkbar in dem, was hier erzählt wird. Sie bringen eine Beziehungsatmosphäre hinein. Ich bin der Stärkere und der Stärkere hat Recht. Und wie du mir, so ich dir. Du verhältst dich nicht so, wie ich das möchte. Und dann bin ich der Stärkere und ich nehme dir was weg. Ich demütige dich. Ich mache dich klein. Und das ist ja das, weshalb er auch an vielen Stellen unter Umständen mit seinen Klassenkameraden im Kontakt scheitert. Ja, und er bräuchte eigentlich was Einfühlsames. Er bräuchte wahrscheinlich ein Nachnähren von den Gefühlen. Er bräuchte jemanden, der ihn koreguliert, der ihm sagt, du ärgerst dich. Und er bräuchte vor allen Dingen jemanden, der ihn beruhigt. Weil das, was hier ja deutlich wird, ist, dass er zumindest Symptome hat, die ADHS zugeordnet werden. Und das ist eine innere Unruhe, eine hohe innere Unruhe. Und die ist für mich total nachvollziehbar, weil wenn du in einer Umgebung aufwächst, zu Hause und in der Schule, wo das Gefühl da ist, ich bin nicht okay, so wie ich bin, egal was ich mache. Also egal was ich mache, werden jetzt die Eltern wahrscheinlich sagen, es gibt auch anderes Verhalten, was dann vielleicht positiv verstärkt wird. Aber in der Welt des Kindes ist es ja ein ständiger Spießrutenlauf und ein ständiges Ausweichen vor dem nächsten Kleinmachen, vor der nächsten Demütigung.
Ich würde gerne gleich nochmal nachhaken, wie du das konkretisieren würdest, was er möglicherweise bräuchte. Ist übrigens auch gut, dass wir hier an dieser Stelle nicht über ADHS oder nicht sprechen. Das wäre nämlich eine Ferndiagnose, die wir einfach nicht stellen können. Ich habe nur zwei Gedanken noch, die ich gerne einbringen möchte. Der eine Gedanke ist, du hast gerade gesagt, er ist in einem Korsett. Und ich finde es vielleicht auch für die Eltern mal eine interessante Perspektive zu sagen, völlig unabhängig davon, wie impulsiv ein Kind ist, und zwar ein Junge in dem Fall, ist der schulische Kontext oftmals für viele ein Korsett. Und das bedeutet, dass eine unglaublich große Adaptionsleistung eingefordert wird. Und ich mache das jetzt mal konkret in meiner 7. Klasse, ne, wenn die Pubertät langsam kickt. Da hatte ich in meiner Deutschklasse junge Menschen, die irgendwann einfach keinen Bock mehr hatten zu sitzen. Und das kann ich nachvollziehen. Jetzt kann man unterschiedliche Sachen machen. Ich habe mit denen zum Beispiel meditiert. Manchmal habe ich aber auch gesagt, wisst ihr was, wir machen eine Pause und jeder, der Bock hat, rennt jetzt einmal um die Schule oder zweimal. Also das ist, ich will jetzt damit nicht sagen, so nach dem Motto jetzt, der Lehrer soll einfach nur mal ihn um die Schule rennen lassen und alles ist gut, sondern ich möchte darauf hinweisen, dass der Kontext selber eben auch einer ist, der eine wirklich hohe Anpassungsfähigkeit erfordert. Der zweite Punkt, den ich auch gerne nochmal sagen möchte, ist, das hatten wir, glaube ich, auch schon häufig, dass man, wenn man die Perspektive hat, dass es nur ums Verhalten geht. Also es gibt ein Verhalten, das ist unerwünscht. Es ist so sehr unerwünscht, dass man sagt, es ist verhaltensauffällig. Und dann begegnet man dem mit ausschließlicher kognitiver Zugangsweise. Also so, wir haben mit ihm da ganz viel drüber geredet. Drüber
gesprochen.
Dann verkennt man möglicherweise Anknüpfungspunkte, die es eben auch braucht und die du ja gerade auch schon angedeutet hast, nämlich eine Nähe, eine Sicherheit, eine Führung, weiß ich nicht, ob das richtige Wort ist, da fällt dir vielleicht ein besseres ein. Aber man hat sozusagen das Gefühl, ja, was sollen wir noch machen? Wir haben doch eigentlich alles besprochen, aber der ist trotzdem, er ist schon, aber ist halt auch nur 9 Jahre alt. Ne?
Er ist in der 3. Klasse, er ist ein Kind und er ist abhängig von der Beziehung, von den Menschen im Außen und von der Gestaltung der Beziehung. Und die Qualität der Beziehung, die Verantwortung der Qualität der Beziehung liegt immer bei uns Erwachsenen, weil wir wissen es besser. Wir wissen es besser. Ja, deswegen spreche ich so ernst jetzt. Ja, und es macht mich einfach betroffen, dass er diese Ermahnung bekommt, dass Gespräche stattfinden, wo er abgewertet wird, dass ein Tadel stattfindet, dass, weil eigentlich das sozusagen der Sinn und auch der Motor meiner Arbeit ist, aufzuklären, was eigentlich Strafen anrichten können. Ja, bis hin eben zu dem Verdacht, du hast recht, wir reden nicht über ADHS, ja oder nein, nur das ist das, was oft passiert. Und diese Situation scheint sehr verfahren zu sein. Und Schule und Eltern arbeiten in Anführungsstrichen gut zusammen, steht jetzt hier, ja. Und wenn ich mich jetzt einfühle in den Jungen, habe ich das Gefühl, da stehen ganz, ganz, ganz viele Erwachsene gegen ein Kind. Und irgendwie gibt es kaum jemanden, der mal in eine Einfühlung kommt und der mal sozusagen ein Gefühl dafür entwickelt, dass dieses Kind jemanden braucht, der versteht und der erstmal beruhigt und irgendwie dieses System erstmal versteht, ja. Also kein Kind kommt erstmal so auf die Welt. Und das Verhalten eher als ein wertvolles Signal zu nehmen für die Gefühle, die da unten drunter liegen. Angst, Wut, Trauer, Schmerz. Ja, und zu verstehen, dass kein Kind sich so verhält, wenn es sich anders verhalten könnte. Haben wir schon oft gesagt, ja. Und eben auch zu merken, diese ganzen Sanktionen, die Strafen, die wirken alle nicht. Und warum wirken die nicht mehr? Das ist das, was mich eigentlich, also nicht mehr in Anführungsstrichen, ja, das ist das, was mich eigentlich betroffen macht. Nämlich, wir kennen aus der Neurologie und aus der Entwicklungspsychologie diesen Mechanismus, der zusammenwirkt, der Desensibilisierung. Menschen werden desensibilisiert, wenn der Druck von außen durch Demütigung in dem Fall so groß wird und es im Außen nicht abzustellen ist, dann reagiert unser System sehr effizient. Das emotionale System reagiert sehr effizient, energiesparend. Das heißt, dass die Zugänge zu Einfühlung, zu den ganzen Gefühlen, die da sind, der bewusste Zugang wird gekappt, der wird nicht mehr so spürbar, damit diese Demütigung, die in dem Bereich des Schmerzes liegt, nicht mehr so spürbar wird. Das heißt, dieser Junge ist schon, man sagt dann so landläufig, abgestumpft. Ja, weil er weiß, was kommt. Er erwartet die Demütigung, er erwartet die Strafe. Und das hat für ihn, ne, also manches trifft ihn hart. Er ist ja auch noch jung. Das heißt, da ist noch der Zugang zum Schmerz doll da. Ja, aber diese Anpassung ist eine hohe Leistung des Systems und er wird sukzessive diesen Schmerz abstellen müssen, weil das System kann diesen Druck nicht aushalten. Und dann wird er diese Demütigung nicht mehr als Schmerz wahrnehmen. Und dann weiß ich gar nicht, was dann passiert. Dann wird er irgendwann ein Erwachsener sein, der sagt, hat mir auch nichts geschadet.
Jeder, der diesen Podcast hört, weiß, also wir können keine Checkliste erstellen und wir haben ja in der Beschreibung der Situation und auch den dahinterliegenden Mechanismen schon angedeutet, dass der Perspektivwechsel als solcher auf jeden Fall nötig ist. Aber wenn du jetzt eben Lorraine wärst, die das jetzt hört und ja, jetzt auch vielleicht auch erstmal ein paar Mal schlucken muss, ja, weil sie sagt, boah, eigentlich, ich gehe stark davon aus, dass das sozusagen ja auch eine Verzweiflung ist, zu sagen, oh, jetzt müssen wir ihn noch mehr bestrafen und noch mehr bestrafen. Also wie auch immer, wir können die Intention nicht reinlesen.
Aber was wäre? Ich weiß schon, viele Eltern strafen, weil sie zum einen selbst gestrafte Kinder sind. Ja, das kann Lorraine für sich ja mal schauen. Wie war eigentlich ihre Kindheit? Kennt sie das? Ja, und wie ist es ihr gegangen eigentlich? Was hätte sie sich gewünscht? Ist sie an so einer Stelle, wo sie sagt, es hat mir auch nicht geschadet, dann hilft ihr vielleicht dieser Mechanismus der Desensibilisierung da nochmal hinzufühlen. Weil wenn wir fühlen würden, würden wir doch alles das gar nicht tun können in dieser Form. Mhm. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, dass Eltern strafen, weil sie hilflos sind. Ja, weil sie nicht mehr weiter wissen.
Ja, und wie kommen wir jetzt da raus aus dieser Hilflosigkeit?
Ja. Das ist tatsächlich nicht so einfach, weil es was mit Perspektive zu tun hat und weil es was damit zu tun hat, die Perspektive zu wechseln, heißt von Kontrolle, nämlich das ist ja das, was Strafen machen, ne? Sie kontrollieren ein Verhalten und passen es an, loszulassen und in eine andere Perspektive zu kommen, die da heißt Beziehung und Vertrauen. Das ist der Rahmen. Das, was es dafür braucht, ist wahrscheinlich eine Begleitung. Also ich würde mir wünschen, dass Lorraine tatsächlich sich das Buch besorgt, Kindheit ohne Strafen, um dort erstmal kognitiv zu verstehen, was bedeutet das eigentlich. Und sich vielleicht auch abgeholt fühlt von dem, was ich da beschreibe, denn ich kenne diese Wege, ich kenne die Hilflosigkeit, ich kenne die Impulse, die wir als Eltern haben, ja, auch als gestraftes Kind. Und ich weiß aber, dass es diesen Weg gibt zu neuen wertschätzenden Wegen, zu einem inneren Frieden und zu einer Beziehung zu dem Kind und zu einem Verstehen. Ja, und das heißt aber, dass wir auch Arbeit mit uns leisten müssen. Das ist für Lorraine und ihren Mann nicht so einfach, weil die Schule, und das ist der nächste Punkt, ein altes System ist. Gehorsamkeit, Anpassung und Unterwerfung, das sind die Mechanismen. Können wir jetzt sagen, es gibt neue Schulkonzepte, gar keine Frage. Und trotzdem sind das die Mechanismen und hier in der Schule greift das komplett. Ja, also, und das ist auch das, da muss ich auch wirklich sagen, da werde ich unruhig und ärgerlich, weil wir wissen heute so viel und es gibt Ampelsysteme, es gibt Sanktionen, es gibt Tadel, es gibt irgendwelche Nachsitzgeschichten, es gibt Ausschlüsse und ich verstehe, dass Lehrer hilflos sind, weil sie sagen, wir haben so viele Kinder und wir können nicht mit jedem reden und gleichzeitig ist es einfach überholt. Es ist überholt und ich höre es jeden Tag in meiner Praxis.
Ja.
Und es macht Druck bei den Eltern. Wie soll Lorraine jetzt zu Hause anfangen, eine gute Beziehung aufzubauen und eher mit ihrem Kind mitzufühlen, wenn die Schule sagt, so können wir ihn nicht beschulen?
Ja, also das auf der anderen Seite, schwierig ist auf jeden Fall. Also sozusagen diejenigen, die mich auch außerhalb vom Familienrat-Podcast verfolgen, wissen, dass das ja einer der Gründe ist, warum ich das Schulsystem als solches auch umkrempeln möchte. Aber ich würde schon auch sagen, dass es zumindest die Möglichkeit auch gäbe, wenn man diesen Schritt gemacht hat, das kognitiv zu verstehen, du hast gerade gesagt, über das Buch, vielleicht über den Podcast jetzt gerade hier, dass man sich Verbündete auch sucht. Und das kann ja entweder von außerhalb auch sein, also jemand, der einen dabei begleitet, damit man nicht sagt, okay, ich rufe jetzt einfach mal die Lehrer an und sage, das muss alles anders. Manchmal ist es aber ja auch innerschulisch möglich. Also dass man zum Beispiel guckt, gibt es eine Schulsozialarbeit? Oftmals gibt es Schulpsychologen, die sind nicht direkt an der Schule, sondern die sind
aber
für
Bob,
mehrere.
Das ist doch gar nicht der Punkt.
Ja, aber finde ich schon.
Der Punkt ist, dass die Schule sagt, wir haben die und die Maßnahmen. Und selbst wenn die Eltern jetzt sagen würden, wir gehen zu Katja und machen eine Beratung oder wir lesen ein Buch, wir wollen es jetzt anders machen, dass dann trotzdem ja Druck entsteht und dass das ja ein System ist.
Da widerspreche ich dir auch gar nicht. Aber
nee, nur die Frage ist, ob man nicht an beiden Stellen arbeiten muss.
Ja, genau,
und
das sage ich ja. Genau.
Aber wie kriegen Lehrer einen Perspektivwechsel hin? Wer spricht mit der Lehrerin?
Naja, aber
wer
was habe ich denn aber? Das ist doch genau der Punkt, den ich gerade sage, Katja. Deshalb sage ich, dass es nicht sinnvoll wäre, einfach mal die Lehrer anzurufen und zu sagen, wir machen das jetzt anders, sondern über eine Begleitung zum Beispiel der Schulsozialarbeit oder einem Schulpsychologen zu gehen, um Strategien gemeinsam zu entwickeln, wie man dann als nächsten Schritt mit der Schule spricht. Genau das ist ja der Punkt.
Genau, ich weiß nur, dass oft Schulsozialarbeiter ja mit in der Schule sitzen und schon an so einem Punkt auch längst involviert sind. Deswegen
ja, klar,
weiß
das
ich
wissen
nicht,
wir nicht,
ob, ne? Nee, A, wissen wir das nicht und B, geht es ja nicht darum, eine bestimmte Stelle zu finden, die jetzt vermitteln kann, sondern es geht darum, Menschen zu finden, die Perspektive haben, die konstruktiv für den Jungen ist. Also die eine strafende Perspektive ausschließt. Und da weiß ich eben nicht, da kennst du dich besser aus, wo ist eine Stelle, an die sich die Eltern wenden können oder wie kann man mit der Schule in Kontakt kommen und der Schule sagen, diese Maßnahmen sind nachvollziehbar und trotzdem total destruktiv, weil sie machen Druck bei dem Kind und sie machen Druck bei den Eltern. Ja. Und es braucht einen Perspektivwechsel in der Familie im Grunde und es braucht einen Perspektivwechsel in dieser Schule. Hm. Und ist halt ein Riesenbrett. Das weiß ich nicht, wer das leisten kann. Das ist mir ein Rätsel.
Wer das leisten kann, weiß ich auch nicht, Katja. Nur, verstehst du, das Problem ist, dass systemische Strukturen, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, ich erlebe mich impulsiv.
Ich erlebe dich gerade im Rage-Mode. Aber deshalb habe ich ja gesagt, meine Ausgangsfrage ist ja auch nicht zu sagen, also jetzt sprich halt mal mit irgendwem, sondern die Überlegung, mit wem könnte man sprechen, wo es sinnvollerweise einen Weg geht zu einer gemeinsamen Veränderung. Und ich hab deshalb nur Schulsozialarbeit und Schulpsychologe gesagt. Schulpsychologen, wie gesagt, sind nicht in Schulen, sondern die sind oft für sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler da,
zuständig,
weil sozusagen diese Expertise die im Grunde genommen bei Schulpsychologen von außerhalb ist, nochmal mit den Lehrerinnen, für die Lehrerinnen und Lehrer eine andere ist, vielleicht auch eine Autorität zu sagen, wir haben es hier mit einem Jungen zu tun, der vielleicht spezielle Bedürfnisse hat. Und ich sage ja nicht, dass das dann auf jeden Fall klappt. Ich sage nur, dass man überlegen muss, von welcher Perspektive aus man zur Schule geht. Weil einfach nur zu sagen, ich habe jetzt einen Podcast gehört und ein Buch gelesen, ihr müsst das alle anders machen, dass das nicht klappt, ist klar.
Ja, erstens das und zweitens hören wir ja hier, dass Lorena sagt, die Zusammenarbeit mit der Schule klappt super. Also die sind ja einer Meinung im Augenblick. So, das ist, kommt ja noch dazu. Also ich bleibe mal bei der Frage von Lorena, wie können wir unserem Sohn helfen? Und für mich braucht es einen Perspektivwechsel. Sie können das so weitermachen. Sie können natürlich die Stellschrauben immer weiter drehen und immer mehr wegnehmen und so. Das funktioniert vielleicht noch bis zur Pubertät einigermaßen. Dann gibt es noch hier und da einen Ausschluss und es gibt, die Strafen werden immer mehr. Aber letztendlich wird der Junge das speichern in seinem System und es wird irgendwann in der Pubertät eskalieren. Weil dann ist er nämlich größer und dann wird er sozusagen das, was er verinnerlicht hat, nämlich der Stärkere hat Recht und wie du mir, so ich dir, wird er verinnerlicht haben, vollends und der Kampf ist dann eröffnet. Mhm. Ja, das ist das, was ich erlebe. Und es wäre gut, wenn Lorena für sich nochmal guckt, was will ich eigentlich? Ja, was ist es mein Kind? Und dein Kind, Lorena, kooperiert mit dir. Ich weiß, dass du das gerade nicht so empfindest, aber Kinder sind hochkooperativ und sie gehen nur aus dieser Kooperation raus, wenn sie überfordert und oder gekränkt sind. Und Strafen sind tiefe Kränkungen.
Mhm.
Ja, und das heißt, der ist dauerhaft aus der Kooperation ausgestiegen und die Frage ist, wie bekommt ihr ihn da wieder rein? Und es braucht von euch eine Veränderung auf der Beziehungsebene und in der Perspektive. Und vielleicht braucht es auch ein paar Beratungen, wo man ganz eng dann, weil, wie gesagt, es ist nicht so einfach. Wir sind hier ein Podcast, wir kriegen hier Zuschriften und wir sitzen hier nett zusammen. Aber das scheint eine Situation zu sein, die wirklich sehr, sehr verfahren ist. Und es ist nicht so einfach, wie du sagst, mal einen Podcast zu hören und mal ein Buch zu lesen, sondern das braucht eigentlich eine grundlegende Veränderung und auch einen Veränderungswillen. Also es muss wirklich auch nachvollziehbar sein, wir wollen aus dem Kampf aussteigen.
Naja, also du hast relativ am Anfang gesagt, dass wir keinen Überflug machen. Letzten Endes haben wir den Überflug jetzt doch ganz gut gemacht. Und wir haben es ja selber gesagt, sind selber impulsiv gewesen, vielleicht in Teilen. Aber es ist einfach auch ein Thema, das weiß ich ja, das dich selber auch sehr berührt. Hat man ja auch jetzt mitgekriegt.
Das ist der Dreh- und Angelpunkt, ne?
Ja,
also
ja.
Es ist Krieg oder Frieden. So, und das ist eben, das hier ist Kampf.
Ja.
Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Und ich bin einfach sehr immer bei den Kindern, die ja sehr abhängig sind davon, dass die Erwachsenen das alles gestalten. Und ich sehe hier ein Kind, was in hoher Erregung ist und was wirklich in der emotionalen Not ist und aus dieser emotionalen Not lauter Dinge tut, die noch mehr Sanktionen erforderlich machen. Und das ist ein Kreislauf, der einfach nicht gut ist.
Mit Tolstoi und Krieg und Frieden müssen wir euch jetzt auch eine Nachricht sagen, die ja ihr einfach jetzt mal so aufnehmt, nämlich dass Katja und ich erst im Februar weitermachen. Wir machen im Januar eine kleine Pause. Mal unabhängig von den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern, Katja, muss ich ja auch ein bisschen damit klarkommen, dass wir dann gar nicht miteinander sprechen.
Also wir werden bestimmt auch so miteinander sprechen, hoffe
Wort?
Ich.
Wort? Gibst du mir ein Wort drauf?
Ich gebe dir mein Wort drauf. Aber genau so ist es. Wir hören uns erst wieder im Februar an dieser Stelle und wir beide hören uns vielleicht woanders.
Genau. Und aber wenn jetzt manche sagen, oh, das ist aber schade. Man kann ja sozusagen Podcasts auch googeln. Also zum Beispiel Familienrat mit Katja Saalfrank und dann einfach mal so ein Schlagwort, sowas wie Strafe, Bestrafung, Schule oder so. Und vielleicht findet ihr dann ja noch die eine oder andere Folge, die ihr noch gar nicht gehört habt. Denn wir sind ja bei, boah, ich weiß nicht, über 300? Nee, 200 irgendwas. Ich glaube, wir sind so bei 250 oder so bestimmt. Jedenfalls, genau, googelt doch mal ein bisschen rum, damit ihr den Januar schön überbrücken könnt. Schön, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Viele sind ja wirklich dauerhaft dabei, was mich sehr freut, oder? Und wir hören uns dann im Februar wieder.
Wir hören uns im Februar wieder und Lorena, ich danke dir sehr für deine Offenheit und natürlich ist der Name verändert. Wir brauchen auch solche Zuschriften, um das immer wieder zu erklären und ja, ich wünsche euch erstmal alles Gute.
Genau,
und euch auch da draußen. Alles Gute.
Kommt
einen
gut ins
Rutsch.
Neue Jahr.
Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann hier wieder.
Ciao,
bis dann.
Ciao.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas. Ja.